und es wurde deutlich, dass Frau aufeinander zu diesen Menschen, den Garten Eden, auch Paradies genannt, und setzt seine Menschen dort hinein, so wie wir es vielleicht mit Lego oder Playmobil-Menschen tun würden, wenn wir etwas gebaut haben. So hat Gott es geordnet für den Menschen. Und es ist überreich dort, der Tisch gedeckt, die Bäume tragen Früchte. Es gibt nur weniges zu tun, den Garten zu ordnen, und es ist keine harte Arbeit. Und es gibt eine einzige Sache, wo Gott sagt, in der Mitte des Gartens steht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das ist der einzige Baum, von dessen Früchten ihr nicht essen sollt. Und hier steigen wir heute ein, im letzten Vers von Kapitel 2 heißt es. Der Mann und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das hört sich erst einmal unglaublich banal an, aber es beschreibt treffend, dass Adam, Eva heißt noch nicht so, die Frau, die dann später Eva heißen wird, in einem Zustand der Unschuld zusammen sind. Nichts steht zwischen ihnen. Nichts trennt sie, nichts belastet ihr Verhältnis zueinander. Alles befindet sich im Einklang, in Harmonie. Da muss keiner etwas vor dem anderen verbergen und sich schämen. Wenn eine Ehe gut läuft und man länger verheiratet ist, dann nähern wir uns diesem Zustand an, dass wir alles übereinander wissen und nichts, gar nicht das Bedürfnis haben, etwas vor dem anderen zu verbergen, weil er oder sie uns sowieso so gut kennt und weil wir über so viele Zeit schon so ein starkes Vertrauen aufgebaut haben. Hier der ganz normale Urzustand, nichts zu verbergen. Sie müssen sich nicht schämen. Und wir wissen nicht, sagt uns die Bibel nicht, wie lange jetzt Adam und Eva im Paradies in diesem Zustand waren. Einen Tag? 100 Jahre? Jahrtausende? Wir wissen es nicht, steht nicht da. Und dann betritt scheinbar aus dem Nichts heraus die Schlange die Bühne der Welt. Vers 1, Kapitel 3. Die Schlange war listiger als alle anderen Tieren, die Gott der Herr geschaffen hatte. Dass jetzt hier so listig steht, das ist eine der möglichen Übersetzungen des Wortes. Das wird aber ganz unterschiedlich in der Bibel benutzt. Es kann auch scharfsinnig oder feinsinnig sein. Also es meint vor allem, dass sie klug war. Bei der Schlange handelt es sich um ein echtes Tier, aber eben nicht nur um ein Tier. Die Schlange wird gebraucht vom Satan. Er wohnt in der Schlange, kommuniziert durch die Schlange mit der Frau. Fast immer schöpft Literatur auch aus solchen Sachen. Es ist ja kein Zufall, dass bei Harry Potter das Böse in der Schlange wohnt und sich dort wächst und Gestalt gewinnt. Auch hier die Schlange. Der Satan steckt in der Schlange, das ist hier im Vers gar nicht so deutlich. Erst ganz am Ende der Bibel, in zwei Stellen der Offenbarung, zum Beispiel in Offenbarung 12, Vers 9, wird es eindeutig erklärt, dass er dort drin steckt. Interessanterweise ist das nicht erst eine neutestamentliche Erkenntnis, auch wenn es in der Offenbarung steht, sondern die rabbinische Ansicht durch die Jahrhunderte hindurch im Judentum ist genau die gleiche, dass der Satan in der Schlange steckt, eine dämonische Einwohnung, was auch immer, er ist da drin. Lasst uns nicht vergessen, dass das Neue Testament in all seinen Teilen zutiefst im Judentum wurzelt und häufig Dinge nur in diesem Kontext wirklich richtig und scharf verstanden werden können. Halten wir fest, die Schlange gehört zu den Tieren, die Gott geschaffen hat. Er ist der Schöpfer von allen Dingen. Er ruft aus dem Nichts, es gab nichts vorher. Erinnert euch, Himmel und Erde, Licht und Dunkel, das Universum, die sichtbare und die unsichtbare Welt, einfach alles hat er gemacht. Und damit drängt sich auch direkt natürlich die Frage auf, ja du liebes Bisschen, und woher kommt jetzt das Böse? Hat Gott das Böse auch gemacht? Ist er fies? Gott hat das Böse nicht explizit geschaffen. Aber er hat die Möglichkeit zum Ungehorsam, die Möglichkeit, sich gegen Gott zu stellen, geschaffen, denn sonst wären wir ihm nicht gleich. Es gehört zur Ebenbildlichkeit dazu, eine Freiheit zu haben, zu entscheiden. Wir wären Marionetten und könnten niemals in freier Liebe auf sein Angebot an uns antworten. Die gleiche Freiheit muss auch den Geistwesen, den Engeln der unsichtbaren Welt zu eigen sein. Leider spricht die Schrift nicht so klar über die unsichtbare Welt. Sie erwähnt das immer so nebenher, als wüsste schon jeder schon alles darüber. Vielleicht ist das Wissen leider abhanden gekommen. Aber in der Zusammenschau verschiedener Bibelstellen klärt sich doch manches. Wenn man Jesaja 14 sich anguckt und 2. Korinther 11, Vers 14, dann kann man es erkennen. Satan ist identisch mit Luzifer, dem ehemaligen Engel des Lichts, der vor Gottes Thron in der unsichtbaren Welt die Anbetung geleitet hat. Doch er hatte andere Pläne und wollte selbst sein wie Gott. Er wollte auf die gleiche Ebene oder den Platz Gottes einnehmen. Als Strafe dafür wird er von Gott auf die Erde verbannt und treibt hier sein Unwesen mit keinem höheren Ziel, also in die sichtbare Welt verbannt, und keinem höheren Ziel, als dem Menschen die Herrschaft über die Erde, die Gott dem ersten Menschen anvertraut, abzujagen. Und es greift dabei zu kurz, sich zu fragen, hat sich diese Geschichte wirklich so zugetragen? Gab es wirklich am Anfang nur zwei Menschen? Das sind Fragen, die den Horizont des Problems noch gar nicht erreichen. Überraschenderweise haben die Genetiker herausgefunden, dass alle Menschen von einer sehr kleinen Populationsmenge abstammen. Wir sind so überraschend eng miteinander verwandt alle, dass man heute weiß, also so irrsinnig viele Leute können das nicht gewesen sein. Der Genpool ist nah beieinander. Wer hätte das gedacht vor 30, 40 Jahren, als man das noch nicht bestimmen konnte? Hier wird erzählt von Adam. Wir hören Adam als Eigennamen, aber Adam heißt in Hebräisch eben auch der Mensch. Und interessanterweise, die Eva hat noch gar keinen Namen, es wird nur von der Frau gesprochen, dem Mensch und der Frau. Ihr merkt etwas, das ist ein großer Unterschied, ob ich ihm den Eigennamen gebe oder ob ich sage, der Mensch erlebt das. Die ganze Menschheit ist hier im Blick, in diesen beiden durch alle Zeiten hindurch. Es ist die Urgeschichte, die Geschichte, die alle Menschen angeht, die zutiefst Menschliches beschreibt. Die Wahrheiten gelten für alle Menschen, ob sie an Gott glauben, ob sie nicht an Gott glauben. Und es sind Worte, die inspiriert sind vom Heiligen Geist, eingehaucht, um uns ewige Wahrheiten weiterzugeben. Wie der Mensch ist und wie sein Verhältnis zu Gott ist. Die Schlange fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Vorsicht, der Satan ist geschickt und nimmt gern das Wort und verdreht es so ganz leicht. Indem er es übertreibt und die Worte, die Gott gegeben hat, in eine anscheinend harmlos klingende Frage verwandelt, verschiebt er blitzschnell die Grenzen. Was eben noch ein klares Wort und Gebot Gottes war, ihr sollt nicht davon essen, eindeutig war, wird auf einmal genommen und zum Gegenstand einer Diskussion gemacht. Gottes Wort und seine Realität wird damit hinterfragt und es soll ein feiner Zweifel im Herzen von Eva gesät werden. Zweifel sind die feine Saat des Feindes Gottes, der nach Ritzen sucht, wo sie in unserem Herzen Wurzeln schlagen können und dann größere Löcher hineinsprengen. Darum ist es auch für einen gläubigen Christen ganz normal, dass immer wieder in unserem Leben Zweifel auftauchen. Wenn du Zweifel hast, dann ist das nicht ein Zeichen dafür, dass mit deinem Glauben was nicht in Ordnung ist, sondern eher ein Zeichen dafür, dass mit deinem Glauben alles in Ordnung ist. Weil der Feind sucht die feinen Ritzen. Wo kann er dazwischen kommen? Der Zweifel gehört zum Glauben wie der Schatten zum Licht. Es folgt dem einfach. Und entscheidend ist dabei nicht, dass ich Zweifel habe, sondern wie ich mit meinem Zweifel umgehe. Was ich damit mache, lasse ich zu, dass mich der Zweifel misstrauisch gegen Gott macht und wegtreibt von ihm? Wir werden genau das gleich bei Eva sehen. Oder treibt mich der Zweifel noch mehr hin zu Gott, zu sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Was heißt das? Was bedeutet das? Viele geistliche Erkenntnisse werden durch den Zweifel geboren. Und so muss der Teufel gezwungenermaßen immer wieder zum Guten beitragen. Es hängt davon ab, wie wir damit umgehen, mit seinen Attacken gegen uns. Vers 2. Die Frau erwiderte, doch, natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst seine Früchte nicht und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Eva war noch gar nicht dabei, als Gott das zu Adam sagte, wie das mit den Früchten und dem Baum ist. Er muss es der Eva erzählt haben, mündlich weitergegeben haben. Und wir wissen nicht, ob jetzt das Adam ergänzt hat oder Eva ergänzt hat, diesen Zusatz, berührt sie nicht mal. In der Auslegungstradition wurde manchmal schon gesagt, oh, das war schon die erste schlimme Sünde von Eva. Aber vielleicht hatte Adam ja das zu ihr gesagt, um besonders deutlich zu machen, Finger weg von diesem Baum. So wie wir manchmal unseren Kindern auch Dinge sagen, okay, bleib direkt auf Abstand, geh nicht zu nah dran. Vielleicht spiegelt es auch nur wieder einmal den besonderen jüdischen Hintergrund der Geschichte. Denn oft ist es so, um ganz auf Nummer sicher zu gehen mit den Geboten, wurde noch etwas hinzugegeben. Also die normale Strafe für manche Vergehen waren 40 Stockhiebe zum Beispiel. Aber es wurden immer nur 39 Hiebe gegeben, um sicher zu sein, falls sich jemand verzählt. So war ihre Art von Denken, von Vorsicht, immer noch mal einen weiteren Sicherheitsbereich einzusehen. So auch hier, ist nicht davon, sondern fasst die Sache lieber erst gar nicht an. Doch die Schlange widersprach. Nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, dann werdet ihr sein wie Gott selbst, wissen, was gut und böse ist. Völlig ungeniert lügt die Schlange. Ihr werdet nicht sterben. Und beschuldigt damit ja sofort Gott der Lüge. Weil Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Wenn die Schlange sagt, nein, ihr werdet nicht sterben, kann ja nur eins von beiden richtig sein. Einer muss lügen. Aus diesem Grund nennt Jesus den Satan in Johannes 8, Vers 44 den Vater der Lüge. Denn das erste Mal in der Bibel wird hier gelogen. Er leugnet die Strafe, die auf die Tat folgen wird. Und dann leugnet er auch noch die Rechtschaffenheit Gottes. Der meint es nicht gut mit euch. Der enthält euch das Beste vor. Der Satan will das Verlangen in Eva wecken, wie Gott zu sein. Was ja übrigens genau seine eigene Verfehlung war. Der Teufel leugnet in Vers 5 Gottes Güte, indem er Gott der Selbstsucht und des Neides beschuldigt. Das ist sehr interessant, weil er macht das eigentlich genau wie wir Menschen auch. Das, wo wir selbst schlecht drin sind und schwach sind, das sehen wir gern auch in anderen. Oder das denken wir, andere wären auch so. Wir schließen so leicht von uns auf andere, auch mit all unseren schlechten Eigenschaften und Dingen. Der feine Saat des Zweifels folgt hier der frontale Angriff auf Gottes Wort, worauf dann auch noch direkt die Demontage des positiven Gottesbildes folgt. Oh, liebe Geschwister, das ist ein Muster, das funktioniert durch alle Zeiten bis heute. Feine Saat des Zweifels, frontaler Angriff auf Gottes Wort, Demontage des positiven, guten Gottesbildes. Es sind immer die gleichen Muster, die hier schon archetypisch beschrieben werden. Und bis auf den heutigen Tag in unserem eigenen Leben, in unserer Gesellschaft, genauso auch ablaufen. Wer und wie Gott für mich ist, ob sein Wort gültig und zuverlässig ist, damit steht und fällt unser Glaube. Wenn ich nicht glaube, dass Gott es gut meint, dann ist der Rahmen, um alles zu verstehen, was er tut, weg und zerstört. Und ich werde zu keinen guten Ergebnissen kommen. Ja, es stimmt. Adam und Eva, wenn sie von dem Baum essen, sie werden gut und böse unterscheiden können. Doch, und das ist das Problem, und das verschweigt die Schlange. Sie werden es unterscheiden können, aber nur vom Standpunkt des Sünders aus. Nicht von oben neutral betrachtet. Sie können das Böse erkennen, aber es fehlt ihnen die Fähigkeit, ihm zu widerstehen. Und damit sind sie eben dann ganz und gar nicht wie Gott. Im Gegenteil, sie verlieren ihre Unschuld und werden sterblich. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Es war eine Augenweide und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Und dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Hier folgt der Absturz. Die Schlange spielt das von außen ein und Eva trennt sich nicht davon. Sie lässt zu, dass es in ihr kreist, dass ihre Gedanken in diese Richtung gehen. Sie schaut darauf und es läuft eigentlich der gleiche Film auch bis heute immer wieder ab. Die Begierde der Augen wird geweckt, der Baum schaut gut aus. Die war ja nicht neu im Garten, die Eva. Wir wissen nicht, wie oft sie schon an diesem Baum vorbeigelaufen ist, aber sie hatte ihn nie so angesehen, weil sie wusste, der Baum ist tabu. Und jetzt schaut sie ihn mit anderen Augen an und sagt, ich will haben. Und dann kommt die Begierde des Fleisches dazu, des Körpers. Seine Frucht schien schmackhaft. Erst ist es tabu, dann schaue ich es an und beginne mir Gedanken darüber zu machen, welchen Vorteil mir das bringt, wie das gut schmeckt, wie viel Geld mir das bringt, wie gut das meinem Körper tut. Ja, und dann, die dritte Ebene, ist dann, es war verlockend, dass er klug machen sollte. Es geht hier um den Hochmut des Lebens. Es geht um die geistliche Seite, dass er klug machen sollte. Vom Baum der Erkenntnis, das würde doch für eine mentale Verwandlung sorgen. Und es steckt hier diese Überheblichkeit, die Hybris des Menschen drin zu glauben, wir könnten es alleine ohne Gott. Wir wüssten es besser als er. Das durchzieht die ganze Menschheitsgeschichte bis auf den heutigen Tag. Es steckt in uns allen tief drin. Wirkungsgeschichtlich hat diese Stelle immer wieder dazu geführt, dass Männer sich besser gefühlt haben und sich über die Frauen erhoben haben und die Schuld auf die Frau geschoben haben, das schwache Geschlecht, die hier den Apfel genommen hat, durch die ganze Misere begann. Ich sage euch etwas, das liegt mit an der Übersetzung des Textes. Wörtlich steht dann, dann nahm sie von der Frucht und aß sie und gab sie ihrem Mann, der bei ihr war. Und dieses bei ihr war ist das entscheidende kleine Wörtchen, das in unserer Übersetzung gerne nicht mit übersetzt wird. Wir stellen es uns ja so vor, da war die Schlange alleine mit der Eva und Adam war irgendwo weg. Und dann kommt er wieder, weil er im anderen Teil des Gartens irgendwo war und dann, nein, 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 der war die ganze Zeit dabei. Der hat das alles mitbekommen und alles mitgehört. Er ist nicht eingeschritten. Er hat es laufen lassen. Wie Männer manchmal so sind mit ihren Frauen. Soll sie doch das Gespräch führen? Kann ich mich ja wunderbar zurückhalten. Aber er ist dabei. Und er tut nichts. So wird es auch in 1. Timotheus 2, Vers 13 und 14 beschrieben, dass Adam in vollem Wissen sündigte. Er hat die volle Teilhabe an der Sache. Und außerdem legt die Bibel sehr eindeutig die Verantwortung für den Zustand des Menschen auf Adam. Er war der Mann, er ist das repräsentative Haupt. Zum Beispiel heißt es so in Römer 5, Vers 12 folgend, 1. Korinther 15, Vers 20 folgend. Er trägt die politische Verantwortung. Und ihr wisst, wer die politische Verantwortung trägt, ob er es tut oder nicht. Der ist dran. Der wird behaftet mit der Sache. Da wurden den beiden die Augen geöffnet, Vers 7, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deswegen flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze daraus. Ja, die Augen werden ihnen geöffnet, aber es ist in keiner Weise so, wie die Schlange gesagt hatte, dass es sein würde. Statt zu sein wie Gott, vollkommen, gütig, liebevoll, mit sich selbst intakt, ergreift sie die Scham. Und denn sie entdecken ihre eigenen Mangel, ihre eigene Fehlerhaftigkeit. Die kindliche Unschuld ist weg. Scham ist ein tiefes Gefühl unzureichend, unsicher, abgetrennt, verurteilt, abseits zu sein. Und jeder Mensch scheint das auf die ein oder andere Art zu empfinden. Wir tarnen diese Scham gekonnt. Adam und Eva mit dem sprichwörtlich gewordenen Feigenblatt, in unzähligen Bildern gemalt. Und wir tun das Gleiche mit mannigfachen Verkleidungen. Das ist sehr interessant in der Seelsorge. Dinge können so unterschiedlich aussehen. Wie das bemäntelt wird, diese Scham, dieses Gefühl der Unvollkommenheit. Das kann mit großer Stärke nach außen sein, das kann mit Härte sein, das kann mit viel Barmherzigkeit sein, dass ich mich ganz viel um andere kümmere. Oh, das kann so viele verschiedene Gesichter haben. Und wenn wir ganz ehrlich werden und in die Tiefe gehen, kommt es ganz oft dort an. Die eigene Unvollkommenheit, die Angst, abgelehnt zu werden, nicht dazuzugehören. Und es steckt da und bleibt die tiefe Sehnsucht darunter nach einer intakten Beziehung zu Gott. Nach einem Gott, der mich durchschaut, der all meinen Mangel und Mängel kennt und der mich trotzdem liebt. Der Mensch ist gemacht für diese Einheit mit Gott. Oh, sich annehmen und vergeben zu lassen von Gott. Und dadurch zu lernen, sich selbst anzunehmen und sich selbst zu vergeben, das hört sich so leicht an und ist oft so ein langer und schwieriger Weg. Wir bleiben oft ruhelos und verwundet. Die Geschichte des Sündenfalls beschreibt die Entfremdung des Menschen von Gott und damit aber auch die Entfremdung von sich selbst und im nächsten Schritt, das werden wir nächste Woche hören, die Entfremdung vom Nächsten. Es geht etwas entzwei in unserem Innern. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Es gab ein sehr nahes und ungetrübtes Verhältnis. Von Angesicht zu Angesicht kam der Herr der Herrlichkeit in den Garten und sie hatten einen Austausch miteinander. Aber das ungetrübte Verhältnis mit Gott ist zerstört. Gott muss nichts dazu tun, denn Adam und Eva, indem sie erkennen, beschleicht die Angst. Sie kennen ihre Schuld, sie sehen keinen Ausweg und verstecken sich vor Gott. Sie verstecken sich vor Gott. Ein durchaus putziger Versuch. Sich vor Gott verstecken. Ja, prima. Ist noch nie erfolgreich. Aber wir alle haben es schon probiert. Der Jonah denkt, wenn ich weit genug weggehe, dann ist alles gut. Und doch ist es jedes Mal von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es kann nur ausgehen wie das Spiel Hase und Igel, dass Gott immer schon sagt, und ich bin schon da. Hallo, mein Lieber, meine Liebe. Der Herr sieht, wohin du dich verkriechst. Sie versuchen, sich vor Gottes Angesicht zu verbergen, weil sie die Gemeinschaft, die sie mit Gott hatten, in dieser Weise so nicht länger möglich war. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen. Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam. Aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von dem Baum essen, dessen Früchte ich dir verboten hatte? Dass er fragt, wo bist du? Es gibt dem Adam die Chance, sich zu zeigen, sich zu seiner Schuld zu stellen, mit Gott in die Kommunikation einzutreten. Liebe Geschwister, wir alle haben solche Momente, wo Dinge schief gehen und wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns vor Gott verstecken. Entscheidend ist es dann, wieder in die Kommunikation hineinzugehen. Nicht in der Distanz zu bleiben. Adam lässt die Gelegenheit ungenutzt verstreichen. Oh, wie oft lassen wir gute Möglichkeiten verstreichen, uns zu unserer Schuld zu stellen vor Gott und den Menschen. Adam erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir von den Früchten des Baumes gegeben. Da habe ich gegessen. Erstens schiebt er die Schuld weiter an Eva. Ganz der moderne Mensch, die er ist, der Adam ist, schiebt er die Schuld aber auch noch weiter, nämlich indirekt zu Gott. Du hast sie mir gegeben. Hättest du mir nicht die Frau gegeben, wäre es nie so weit gekommen. Der Verbrecher wird zum Opfer. Sehr moderner Ansatz. Alles Opfer. Hier wird deutlich, wie schnell den Adam die Sünde im Kern verdorben hat. Zuletzt erst gesteht er ein, dass er auch selbst davon gegessen hat. Daraufhin stellt Gott die Frau zur Rede. Was hast du getan? Vers 13. Die Frau verteidigte sich und sagt, die Schlange hat mich verführt, deswegen habe ich gegessen. Gleiches Prinzip, Schuld weiterschieben. Er war's, sie war's. Wie wohltuend anders würde sich eine klare Ich-Botschaft hier anhören, wenn Eva sagen würde, ich habe mich von der Schlange verführen lassen. Wenn sie sich zu ihrer eigenen Schuld stellen würde. Aber weder Adam noch Eva sind bereit, ein einfaches Geständnis abzulegen und die volle Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Schuld und Sünde hat immer Folgen. Die erste Konsequenz ist die Trennung von Gott, aber die böse Tat zieht weitere Kreise. Wie es umfassend oder zusammenfassend dann in Römer 6, 23 heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die folgenden Fluchworte, die Gott ausspricht, sind Ergebnis der Sünde und führen letztendlich zum Tod. Das sagte Gott, der Herr, zur Schlange. Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein und du allein von allen Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. Feindschaft werde ich setzen zwischen der Frau und dir und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das führe ich jetzt heute nicht weiter aus. Der letzte Vers wird gerne auf den Messias gedeutet, der Nachkomme Evas ist, der der Schlange den Kopf zertritt, selbst aber von gebissen und dann gequält und getötet wird. Zur Frau sagt er, ich werde deine Schwangerschaften sehr beschwerlich machen. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst nach der Nähe deines Mannes dich sehnen, aber er wird über dich herrschen. Das Kinderkriegen wird zum Risiko und zur Last für die Frauen. Wir lesen hier auch, das Patriarchat ist kein Teil der guten Schöpfungsordnung, sondern es gehört zur gefallenen Welt. Einerseits relativiert das die Stellung des Mannes in der Gesellschaft. Andererseits, wir leben immer noch in einer gefallenen Welt. Und die Verantwortung des Mannes in der Beziehung bleibt. Ja, das Wort herrschen, das hier im Hebräischen steht, wird gerne auch für Dominanz gebraucht. So ist es ja oft ausgelegt worden in der Kirchengeschichte auch. Ich hatte euch beim allerersten Predigt gesagt, wir lesen das Alte Testament immer vom Neuen Testament her. Wie gut, dass wir nicht mehr nur Leute des Alten Bundes, sondern Leute des Neuen Bundes sind und als Christen schon eine andere Form der Gemeinschaft unter Eheleuten leben können, wo sich einer dem anderen unterordnet, wo wir einander von Herzen leben. Ein Teil des Fluches ist da schon aufgehoben. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir ausdrücklich verboten hatte. Von nun an wird der Ackerbogen deinetwegen unter einem Fluch stehen und du wirst dein Leben lang dich nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird Dornen und Disteln übersät sein. Trotzdem wirst du von dem leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du dir ein Brot erarbeiten und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Dem Mann wird diese Last auferlegt, was bisher eine sinnvolle und schöne und erfüllende Tätigkeit war, wird hier zum harten Joch. Und schließlich hat der Teufel doch Unrecht. Der Mensch stirbt zwar nicht unmittelbar, aber er wird sterblich und sein Leben endlich. Wir alle wissen vom ersten Tag unseres Lebens an, dass es ein Leben zum Sterben ist. Auch wenn wir gut darin sind, das zu verdrängen. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, was Leben oder Mutter aller Lebenden heißt. Denn sie sollte die Mutter allen menschlichen Lebens werden. Gott der Herr machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen und zog sie ihnen an. Dann sagt er, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kennt Gut und Böse. Es darf nicht sein, dass er jetzt dann noch die Früchte vom Baum des Lebens nimmt und sie isst, sonst wird er ewig leben. So vertrieb Gott der Herr den Menschen aus dem Garten Eden und bestimmte ihn dazu, den Erdboden zu bebauen, aus dem er gemacht war. Nachdem Gott ihn weggeschickt hatte, stellte er Cherubengel mit lodernden Flammenschwertern vor die Ostseite des Gartens, um den Zugang zum Baum des Lebens zu versperren. Adam gibt Eva ihren Namen und übt damit seine Herrschaft über sie aus. Gott will nicht, dass der Mensch unter den Bedingungen der Sünde ewig lebt und vertreibt ihn so aus dem Garten Eden, den er extra für ihn angelegt hatte. So wird aus der rechten Beziehung, sobald wir aus der rechten Beziehung zu Gott und in der Folge zum Menschen herausfallen, ist es aus für uns mit dem Paradies. Der Bruch der Einheit und Gemeinschaft mit Gott hat automatisch auch den Verlust weiterer Gemeinschaft zur Folge. Im Kern ist hier schon umrissen, was den ganzen Rest der Bibel eigentlich bestimmt. Nämlich einen Weg zu finden, die Einheit und Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer, wiederherzustellen. Und in der Folge davon auch ein Zusammenleben in ehrlicher und offener Gemeinschaft zu ermöglichen. Und wir wissen alle ganz genau, wir stehen heute in dieser Auseinandersetzung und ringen darum. In unseren Familien, unseren Arbeitsplätzen, miteinander in der Gemeinde. Und wir wissen, wie leicht sich etwas dazwischen schiebt und wie leicht Gemeinschaft beschädigt und zerstört und unmöglich gemacht werden kann, wenn wir nicht uns darum bemühen, daran arbeiten, Gottes Hilfe erflehen, diese Liebe und Barmherzigkeit uns schenken lassen. Amen.